SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
23. Oktober 1994. Die ältesten Großbauten der Menschheit in Göbekli-Tepe werden wiederentdeckt.
2000 Jahre zurück bis zu den alten Griechen und Römern können wir uns vielleicht noch vorstellen. Vielleicht sogar 4000 Jahre bis in biblische Zeiten. Oder 5000 bis zu den Pyramiden und den gigantischen Monolithen von Stonehenge. Aber noch mal mehr als das Doppelte an Zeit, 12.000 Jahre zurück, da sind wir in Göbekli-Tepe.
Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.
Das Buch Genesis erzählt vom biblischen Garten Eden, dem Paradies, dem Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, einem der ältesten Kulturgebiete der Menschheit. Dort, im oberen Zweistromland, im Südosten der heutigen Türkei, liegt die quirlige Großstadt Urfa. 15 Kilometer nordöstlich von Urfa, inmitten steiniger Berge, befindet sich der Göbekli-Tepe, wo vor 12.000 Jahren Jäger- und Sammlerkulturen monumentale Bauten errichten. Die ältesten der Menschheit.
Meine Erinnerungen sind der Geschichte von Menschen gewidmet, die mehrere Jahrtausende vor den ältesten schriftlichen Überlieferungen lebten.
Der 2014 verstorbene Prähistoriker Klaus Schmidt hat als junger Archäologe den Göbekli-Tepe 1994 wiederentdeckt und ausgegraben. Sein Name ist so untrennbar mit Göbekli-Tepe verbunden wie der Name Heinrich Schliemanns mit Troja.
Menschen, die aus antiken Schriftquellen unmittelbar zu uns sprechen, können recht gut verstanden werden. Viel schwieriger zu erfassen sind die Botschaften von steinernen Zeugnissen einer Kultur vor rund 12.000 Jahren.
Aus einer Zeit, als die Menschen noch keine Schrift kennen, der Jungsteinzeit, dem Neolithikum. Göbekli-Tepe. Diesen Namen gaben irgendwann in jüngerer Zeit die einheimischen Bauern dem Hügel.
In der Vergangenheit, wenn man aus einer gewissen Distanz diesen Hügel angeschaut hat, dann sah der so eingedellt in der Mitte aus. Also Göbekli-Tepe bedeutet ja übersetzt bauchiger Berg oder Berg mit Nabel. Und er sah tatsächlich aus wie so ein Bauchnabel, wenn man von Ferne drauf geschaut hat. Ist ja so ein ganz sprechendes Toponym.
Wie auf einer Kitschpostkarte steht mitten auf dem Hügel ein einsamer Maulbeerbaum, an dem hunderte kleiner bunter Stoffstreifen im Wind wehen. Jedes Bändchen ein geheimer Wunsch der einheimischen Frauen.
Klaus Schmidt schildert ganz interessant seine Erinnerungen an die beginnenden Grabungen, wie ganz am Anfang aus diesem Feld so Steinbrocken herausragten, an denen sich die Bauern abmühten und auch nicht ganz zimperlich, sozusagen, weil die beim Pflügen im Weg waren, die aus dem Weg zu schaffen.
Jens Notroff ist Archäologe und Prähistoriker am Deutschen Archäologischen Institut. Als Student beginnt er 2006 unter Klaus Schmidt in Göbekli-Tepe zu graben.
Und im Verlauf der Grabungen stellte sich eben raus, das sind die Köpfe von diesen T-Pfeilern.
Monumentale Pfeiler in der Form des lateinischen Buchstabens T.
Von wirklich großen 4,5 Metern bis zu 5 Metern sogar großen T-Pfeilern, die da im Boden steckten, die also gar nicht so leicht aus dem Acker zu entfernen waren.
So waren sie aber vor dem bäuerlichen Pflug geschützt. Wenige Wochen nach Beginn der Ausgrabungen ist klar, der Hügel von Göbekli-Tepe birgt eine Sensation.
Die Monumentalität dieses Platzes, das hätten wir nicht erwartet für die Zeit des 10. Jahrtausends vor Christus, als die Menschen ja im Wesentlichen noch auf der Stufe von Jäger- und Sammlerkulturen waren und gerade erst dabei waren, langsam die sesshafte und nahrungsproduzierende Lebensweise zu lernen.
So Klaus Schmidt einmal in einem Interview.
Man sieht dort Steinkreise, zunächst große Steinkreise, gebildet aus monolithischen Pfeilern aus Kalkstein, die dann noch mit Mauern verbunden sind, sodass deutlich ein Innen und Außen produziert wird in diesen Steingeistern.
Aus einem Stein gehauen, bis zu 5 Meter hoch und bis zu 20 Tonnen schwer. Bis heute ist unklar, wie diese gigantischen T-Pfeiler aus dem nahegelegenen Steinbruch nach Göbekli-Tepe transportiert wurden. Dort, im Kreis platziert, bilden sie ein Rund von bis zu 30 Metern im Durchmesser. In der Mitte ein weiteres Pfeilerpaar.
Es ist eben nicht nur ein Steinkreis, sondern es sind mehrere Steinkreise. Vier sind sozusagen in Arbeit, werden ausgegraben. Wir wissen über geomagnetische und geophysikalische Untersuchungen, dass es noch viel, viel mehr an diesem Platz waren.
Noch heute wird in Göbekli-Tepe gegraben. Und inzwischen kennt man dort 8 solcher Steinkreise. Im Umkreis von bis zu 50 Kilometern wurden jüngst viele weitere Kreisanlagen mit T-Pfeilern identifiziert. Die größte Fülle dieser Anlagen aber findet sich am Göbekli-Tepe. Sie machten den Hügel weltberühmt und seit 2018 gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Das wirklich Spannende an diesen T-Pfeilern ist nun, dass das tatsächlich Skulpturen sind, menschengestaltige Skulpturen, sehr abstrakte, abstrahierte, aber es soll die Form des menschlichen Körpers sozusagen aufgreifen, denn einige dieser Pfeiler haben tatsächlich Arme, die an den Seiten dargestellt sind und auch Hände, die über dem Bauch zusammenkommen und darunter einen Gürtel und einen Lendenschurz aus einem Fuchsfell.
Alles ist sorgfältig als Relief aus den Kalksteinpfeilern herausgearbeitet. Eine Meisterleistung jungsteinzeitlicher Steinmetze, die man so bislang nicht vermutet hatte.
Und sie haben keine Gesichter, sie sind also gesichtslos dargestellt. Man könnte ja jetzt sagen, gut, vielleicht war das den Fähigkeiten dieser steinzeitlichen Steinmetze geschuldet und die konnten das nicht anders. Nee, wir haben tatsächlich auch lebensgroße naturalistische Skulpturen von Menschen, die Gesichter haben.
Auffallend in der Bilderwelt von Göbekli-Tepe ist auch die Vielzahl von Tierdarstellungen als Relief oder Skulpturen.
Wir sind ja in einer Jäger-Sammler-Kultur, dass die Tiere und so Jagdwild und sowas darstellen, sollte uns nicht überraschen. Interessanterweise ist aber gerade das Jagdwild eher nicht so präsent, sondern der Ausdruck der Tiere, die wir da finden, ist tatsächlich einer, der eher so auf Gefahr hindeutet. Also wir haben ganz oft zähnefletschende Raubtiere.
Löwen, Leoparden und Wildschweine, Spinnen, Skorpione, sehr häufig Schlangen. Alle mit gefletschten Zähnen. Was aber erzählen die Menschen vor 12.000 Jahren mit diesen Bildern?
Da ist ein Narrativ, da steckt eine Geschichte dahinter, eine mythologische Geschichte womöglich. Die sehen wir sehen diese Symbolik, wir können sie aber nicht verstehen. Das ist das Problem, weil uns einfach mangels richtiger Schriftquellen die kulturelle Intimität fehlt, die zu lesen.
Klaus Schmidt, der erste Ausgräber am Göbekli-Tepe, deutet die mächtigen kreisförmigen Pfeileranlagen als ersten Tempel der Menschheit. Ein Begriff, der dem heutigen Grabungsleiter Lee Claire Unbehagen bereitet, wie er sagt.
Wir sind uns nicht sicher, ob es hier Gottheiten gab. Kann man dann wirklich von einem Tempel sprechen? Ist das wirklich Religion?
Um wilde Spekulationen zu vermeiden, bevorzugt Lee Claire den neutralen Begriff Sondergebäude.
Der treffendste Begriff, den wir gefunden haben inzwischen für diese Anlagen, dass dieser Platz eine Art Social Hub war.
Ein soziales Zentrum also. Vielleicht ein Erinnerungsort an die Ahnen und ihre Lebensweise als Jäger und Sammler.
Das Spannende an der Region und der Zeit hier ist nun, dass wir uns am Ende der letzten Eiszeit befinden. Es ist so eine Übergangsphase. Das ist nämlich der Moment, die Schwelle, wo unsere heutige Lebensweise sozusagen beginnt, also diese nahrungsproduzierende Lebensweise.
Denn vor 12.000 Jahren vollzieht sich im Zweistromland langsam der Wandel von reinen Jäger- und Sammlergruppen hin zur sesshaften Ackerbau- und Viehzucht betreibenden Gesellschaft. Die Region des biblischen Garten Eden bietet dafür alle Voraussetzungen. In Zusammenarbeit mit Paläobotanikern und Genetikern fand Klaus Schmidt heraus,
dass die Urheimat all unserer heutigen Getreide, die wir überall in der Welt anbauen, dass die Heimatregion dieser Getreide, die Wildform dieser Getreide, in der Region liegt, in der sich der Göbekli-Tepe befindet. Das gilt dann auch für Tiere. Das kommt ein bisschen später, wie wir heute wissen, die Haustiere, also vor allem Schaf, Ziege und dann Rind und Schwein, etwas später werden aus Wildformen heraus zu Haustieren.
Und das Interessante am Göbekli-Tepe ist nun, dass wir hier womöglich den Finger genau auf diese Schwelle legen können. Das ist also vielleicht der Punkt, wo wir uns im Umbruch befinden, wo wir auf dem Weg in diese neue, unsere heutige Lebensweise uns befinden.
Samenkultivierter Getreide oder Knochen domestizierter Tiere hat man am Göbekli-Tepe nicht gefunden. Grabungsleiter Lee Claire vom Deutschen Archäologischen Institut vermutet, dass Jäger-Sammlergruppen und sesshafte Bauern noch längere Zeit in der Region nebeneinander lebten.
Wenn man sesshaft wird, nimmt der Kampf um Ressourcen zu. Es führt zu einer Hierarchisierung der Gesellschaft und es entstehen Konflikte. Ich glaube, diese Sondergebäude waren wichtig, um Probleme zu lösen. Und die gemeinsame Identität dieser Leute durch gemeinsame Geschichten zu bewahren.
Ohne Zweifel erzählen die mächtigen, menschengestaltigen Teepfeiler Geschichten. Ebenso die markanten Reliefs von zähnefletschenden, gefährlichen Raubtieren. Aber welche? Das bleibt ihr Geheimnis.
Diese Anlagen haben manchmal auch so den Eindruck, als ob das vielleicht zu so einer Art Initiationsritus gedient haben könnte. Also dass so ein junger Jäger da hineingeschickt worden ist, vielleicht im Dunkeln mit einer Fackel. Wenn man da im Fackelschein plötzlich ein so ein zähnefletschendes Raubtier entgegenkommt, diesem zuckenden Schatten, das wird sicherlich eindrücklich gewesen sein.
Auf jeden Fall sind es nicht nur Dekorationen. Es werden Botschaften übermittelt, wie szenische Darstellungen nahelegen.
Ein ganz prominenter Pfeiler zeigt die Darstellung eines großen Geiers, relativ gut zu erkennen an dem charakteristischen Schnabel und diesem Kragen, den Geier haben. Und der hat eine Flügelspitze erhoben und balanciert auf dieser Flügelspitze offenbar ein rundes Objekt. Zu seinen Füßen allerdings finden wir einen riesigen Skorpion, also auch wieder ein Symbol von Gefahr und Bedrohung, und direkt daneben einen kopflosen Mann.
Aasfressende Raubtiere wie Geier sind aus der gesamten vorderasiatischen Bilderwelt bekannt. Sie werden genutzt, um tote Körper zu entfleischen und dann nur die sauberen Knochen zu bestatten.
Das wiederum könnte ein ganz interessanter Hinweis vielleicht auf Totenritual, Totenkult sein.
Meint Prähistoriker Jens Notroff. Was aber mag der fehlende Kopf des Mannes zu Füßen des Raubvogels bedeuten? Was die runde Scheibe oben auf den Flügeln des Geiers?
Da werden Inhalte kommuniziert, da werden Narrative kommuniziert. Diese Pfeiler sind Geschichten, die übermittelt werden.
Ein steinernes Manifest uralter Mythen, die das Geheimnis jener Menschen vor 12.000 Jahren bleiben.
Wir sehen quasi die Symbolik, aber die Geschichte dahinter, die erschließt sich uns nur sehr schwer.
Jüngst wurden erstmals Überreste von Wohngebäuden gefunden. Mit zahlreichen Steingefäßen, Feuersteinwerkzeugen, verkohlten Wildsamen und Gräbern. Eine Lücke bislang. Gräbern unter den Fußböden der Wohnhäuser. Für Leclerc ist damit klar:
Göbekli Tepe war kein reiner Kultplatz, sondern auch ein Siedlungsplatz. Und zwar von der ersten Phase an.
Und wer weiß, welche Überraschungen, wie viel Unbekanntes der Göbekli Tepe über die frühe Menschheitsgeschichte noch enthüllen wird.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die am 23. Oktober 1994 wiederentdeckten ältesten Großbauten der Menschheit in Göbekli Tepe. Zeitzeichen morgen über den Ringer und Widerstandskämpfer Werner Seelenbinder.